Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen.
I ready to rock.
Yeah.
I ready to roll.
Okay.
I ready to bop.
Who, me?
I ready to stroll.
Sure.
Haben Sie erkannt? Die Beach Boys, die haben eine ganze Menge Songs damals in den 70ern nicht offiziell veröffentlicht. We Got a Groove ist einer von 73 derartigen Titel, ja, deren vielleicht spannendsten Teil das damals verworfene Album Adult Child einnimmt, das jetzt eben rauskommt. Aber lohnt sich das und was steckt vor allem dahinter? Da gibt es gleich Antworten hier im Kompressor. Außerdem schauen wir uns den deutschen Beitrag beim Sundance Film Festival an. Herzlich willkommen. Eine Meldung im Rolling Stone erregt seit gestern Musikfans weltweit. Es wird im Februar nämlich eine neue bzw. eigentlich alte Platte der Beach Boys geben. Im Kern geht es da um deren offiziell bisher unveröffentlichtes Album Adult Child, das die Band zwar in den 70ern aufgenommen hatte, aber eben nie als richtiges Album tatsächlich rausgebracht hat. Und warum es mittlerweile als legendär gilt und was die Veröffentlichung jetzt bedeutet, darüber sprechen wir im Kompressor mit Kulturjournalistin und Beach Boys-Fan Jenny Zirka. Hallo.
Hallo.
Also Jenny, was ist das Besondere an diesem Album Adult Child und wie gut ist es eigentlich?
Ja, das Besondere steckt schon in der Entstehungsgeschichte. Die Beach Boys hatten ja musikalisch unterschiedliche Phasen und Adult Child sollte eigentlich 1977 erscheinen. Da war sowohl diese erfolgreiche frühe Surf-Phase von 64 schon vorbei, als auch ihre wohl innovativste und wichtigste Pet Sounds und Smile-Phase. Dieses bahnbrechende, meisterhafte Pet Sounds-Konzeptalbum ist ja schon 1966 erschienen und Smile in der Form dann gar nicht mehr offiziell. Und Brian Wilson, der künstlerische Kopf der Band, der hatte in den 70ern schon eine jahrelange mentale Krankheitsgeschichte hinter sich, beziehungsweise steckte mittendrin, der war ja psychisch immer angeschlagen, lebte teilweise auch extrem isoliert. Und die Beach Boys hatten in den 70ern dann eh wenig Albumerfolge, die waren zwar noch auf Tour, aber eben nicht mehr so angesagt und versuchten jetzt wieder mit mehreren Platten, unter anderem The Beach Boys Love You, an den Erfolg anzuknüpfen, waren aber auch sehr zerstritten und quasi angeschossen. Und Adult Child hat Brian Wilson fast allein geschrieben. Das ist so eine Wundertüte, bisschen wie der Name, Kind und Erwachsener gleichzeitig. Es geht also sehr ums Eingemachte einerseits, das ist jedenfalls das, was ich von Bootlegs schon kenne, sehr introspektiv und mit seinem eigenwilligen und fast verzweifelten Humor. Es gibt auch keine richtigen Hits in dem Sinne, aber dann gibt es auch Songs, die ein bisschen was von absurden Werbeclips haben. Es gibt klassische Rock'n'Roll-Stampfer und dazu dann auch so zarte, fast kaputt klingende Songs wie der, in den wir jetzt mal reinhören können, als schiefes Home-Recording-Demo, also nur Wilson am Klavier. Den gab es schon auf einem Boxset aus den 90ern und der Song trägt den bezeichnenden Titel Still I Dream of It und lässt den klassischen, anrührenden Wilson-Stil erkennen. Auf dem Album wird er jetzt hoffentlich in besserer Qualität zu hören sein, aber wir können trotzdem mal reinhören.
Smell the kitchen now, hear the maid whistle a tune, my thoughts are fleeting now. Still I dream of it, of that happy day when I can say I've fallen.
Das ist wirklich nicht gerade durchproduziert, ne?
Genau, das Gegenteil.
Diese Home-Version. Also, das kann man natürlich dann in guter Qualität erwarten. Warum kommt das Album aber jetzt raus, wenn diese Songs ja eben doch weiterhin sperrig sind eigentlich?
Also ich denke, es hat mehrere Gründe. Brian Wilson ist ja letztes Jahr gestorben. Das heißt, er kann sich nicht mehr einmischen, auch rechtlich nicht. Die Beach Boys waren sicher damals, wie gesagt, überhaupt nicht grün. Das war alles bis zum Ende schwierig zwischen ihnen und mit Brian. Und außerdem versuchen die Überlebenden jetzt eh gerade, vor allem Al Jardine, das Gründungsmitglied, eben nochmal diesen Genius der Band und Wilson zu monetarisieren. Al Jardine und Mike Love, der Sänger und Cousin von Brian und Dennis Wilson, die sind auch momentan auf Tour mit unter anderem dem weiteren 77er-Album The Beach Boys Love You. Und die haben bei dem Album Adult Child zwar eigentlich so gut wie gar nicht mitgemacht, aber das kommt ihnen natürlich auch zugute, wenn man wieder, wie wir gerade jetzt, über die Band spricht und die alten Fans vielleicht reaktiviert und aufmerksam macht.
Ja, das auf jeden Fall. Das scheint aber ja auch formal eine besondere Veröffentlichung zu sein. Was ist da bekannt drüber?
Ja, die Platte bzw. die Sessions für die Platte, das alles erscheint am 13. Februar als Teil eines Boxsets mit dem Titel We Got a Groove. Das besteht aus 6 CDs mit 73 Songs und natürlich auch einem 40 Seiten Booklet und jeder Menge Interviews. Und dieses andere 77er Album The Beach Boys Love You ist auch nochmal in einer neu gemasterten Version bei dem Boxset dabei. Und dann gibt es Outtakes und Demos und veröffentlichte Aufnahmen zu anderen Alben. 35 Songs von diesen 73 wurden bislang noch nie offiziell veröffentlicht. Und der selbsternannte Beach Boys Historiker und Biograf Howie Adelson hat hat das alles betreut. Der Tonmeister sogar ist auch ein Beach Boys-Experte, also da ist viel Liebe und Expertise drin, hoffe ich.
Ja, und man muss aber auch noch einen CD-Player haben zu Hause, der funktioniert. Ne? Also würdest du da...
hat man als Beach Boys-Fan.
Würdest du Erfolg erwarten dafür? Also von diesem Album beziehungsweise von dem gesamten Set? Oder sind das eben dann doch nur die Hardcore-Fans, die das kaufen?
Na, also bei einer Band wie den Beach Boys, vor allem jetzt, wo wirklich fast alle elementaren Mitglieder verstorben sind, da kann man wie bei den Beatles ja jetzt von einem abgeschlossenen Werk sprechen. Und wenn man sammelt, dann will man das natürlich auch komplett haben. Und ähnlich wie bei den Beatles gibt es natürlich wirklich eine Riesenmenge an Fans. Im Ganzen haben sich die Beach Boys-Alben ja bis heute 100 Millionen Mal verkauft, am besten allerdings die Compilations. Das ist also schon eine wichtige, stilbildende musikalische Größe immer noch. Aber natürlich haben die echten Fans andererseits auch schon alles Mögliche, weil eben doch einiges an Bootlegs im Umlauf ist. Also ich werde mir We Got The Groove wahrscheinlich schon besorgen, erstens für die Sammlung und zweitens, weil ich mir eben eine bessere Qualität von den Songs erhoffe, die ich schon kenne. Und ich bin auch neugierig, ob das dem Bild von Brian Wilson noch was hinzufügen kann. Ich musste auch nochmal jetzt gerade an den tollen Film über ihn von 2014 denken, Love and Mercy von William Pollard, der ja Wilsons Genie und seinen traurigen und irgendwie auch erschütternden Zustand ganz großartig auf den Punkt brachte. Der spielte ja genau vor und nach dieser Adult-Child-Phase. Also vielleicht den Film auch nochmal gucken, dann hat man die ganze, wie ich finde, immer sehr berührende Wilson-Experience.
Die Beach Boys und das Album Adult Child, das als Teil einer CD-Box mit 73 Titeln am 13. Februar dann erscheinen soll. Und das waren spannende Hintergründe von Jenny Zülka. Vielen Dank.
Gerne.
Heute startet das Sundance Festival. Der deutsche Beitrag ist Visa Morinas Film Shame and Money. Auf Albanisch gedreht, wird danach auch irgendwann in Deutschland in die Kinos kommen. Shame and Money erzählt die Geschichte einer Familie im Kosovo, die ihr Dorf verlassen muss und sich in Pristina durchschlagen muss und erfährt, was Armut und was Klassengesellschaft bedeuten, dass jeder seinen Platz einnehmen soll, wie es dort ein wohlhabender Mann in einem Film sagt. Was für diese Familie eben bedeutet, als Diener zu fungieren und mit diesem Verlust an Würde, kommt insbesondere der Familienvater Schaban nicht klar, bis er am Ende etwas Schreckliches tut oder scheinbar tut. Der Regisseur Visa Morina ist als 15-Jähriger nach Deutschland gekommen. Shame and Money ist sein dritter Spielfilm nach Babai und Exil. Beides gefeierte Werke und ich freue mich, dass er Zeit hat, mit uns im Kompressor zu sprechen. Hallo Visa Morina.
Hallo und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, also diese Familie, an deren Leben wir hier in dem Film teilhaben, gibt es die wirklich? Kennen Sie die?
Die Familie, ich gehe mal davon aus, dass es sehr viele Familien gibt, die so sind. Ich habe mich sehr stark eigentlich an meine Eltern erinnert, beziehungsweise orientiert. Wir sind, wie Sie schon sagten, wir sind, als ich 15 war, nach Deutschland gekommen und ich habe sehr zufällig ein Foto gemacht von den beiden Hauptfiguren und irgendwie fühlte ich mich sehr an meine Eltern erinnert, auf eine komische Art und Weise, und dachte, wie es wohl wäre, wenn sie nicht vor 30 Jahren, sondern jetzt quasi das Dorf verlassen hätten. Mhm. Und so begann ich quasi drumherum eine Geschichte im heutigen Kosovo zu entwickeln. Und was ich im Kosovo sehr krass finde, ist es irgendwie, dass es einerseits, dadurch, dass das Land so jung ist, gibt es so Zustände, die man in Deutschland eigentlich nur so aus den Geschichtsbüchern kennt. Aber andererseits gibt es irgendwie auch Entwicklungen, die ich auch bezeichnend auch für Deutschland oder auch für andere Länder finde. Also wenn man sich einfach bewusst wird, zum Beispiel, dass die Mittelklasse immer kleiner wird oder wenn man die Mieten in Deutschland guckt oder also einfach, das fand ich spannend. Und auch die Frage, was bedeutet eigentlich so integer zu sein oder ein würdevolles Leben zu haben und genau.
Ja, und da hat jeder natürlich auch andere Vorstellungen und andere Prägungen. Also Scham und Geld ist ja der Titel in dem Fall. Die Scham wird schon durch die Armut ausgelöst, also dass man Geringschätzung erfährt, dass man sich verkaufen muss. Das ist natürlich, wie Sie sagen, kein spezifisch albanisches oder kosovarisches Thema. Dennoch scheinen hier die Unterschiede zwischen Arm und Reich besonders krass. Warum ist das so?
Es gibt sehr viele Gründe. Also was zum einen muss man sich bewusst sein, dass das Land Teil von Jugoslawien war, also sogenannt sozialistisch. Dann gab es 10 Jahre Milosevic und danach kam der Krieg. Und danach kam quasi der Euro, erstmal die deutsche Mark tatsächlich und dann der Euro. Natürlich ist es ein Land, was sich so findet. Was dort im Kosovo vielleicht noch krasser ist, dass es schon innerhalb einer Familie sehr große Unterschiede gibt. Also während in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die Klassen ein bisschen mehr abgesteckt sind. Ich war wahnsinnig bemüht, dass es irgendwie so örtlich, also so regional wie möglich zu erzählen. Also das Dorf, was da genannt wird, das ist tatsächlich mein Dorf, aus dem ich komme. Mhm. Gleichzeitig aber glaube ich tatsächlich, dass wir wirklich nicht weit sind. Also auch zum Beispiel die Verbindung zwischen Geld und Scham oder Geld und Depression. Und ich glaube, dass es da wirklich eine große Verbindung gibt. Die sehe ich auch hier. Also zum Beispiel, man braucht nur meine Freunde übers Essen reden hören oder die Kreise, in denen ich mich bewege, wie wichtig es ist, wo man einkauft, was man isst. Das sind alles, das geht nicht, wenn ich nicht ein bestimmtes Einkommen habe.
Statussymbole dann auf eine Art, ne?
Ganz massivst. Aber natürlich war ich schon sehr bemüht, dass es eigentlich den Leuten der Situation so gerecht wie möglich zu werden. Und auch bei den Drehorten haben wir immer an Originalschauplätzen gedreht und
genau. Ich finde, das gelingt auch sehr gut. Also auch Ihre beiden Hauptdarsteller, Astrid Gabaschi und Flonja Kodeli, das sind sehr, sehr beeindruckend authentische Schauspieler. Es gibt ja am Ende der Geschichte diese Tat oder vermeintliche Tat, die ich jetzt aber nicht spoilern will. Also mich hat das an Erzählungen und Novellen im Realismus erinnert. Also dass eine Tat, ein Ereignis dann den Fluss des Lebens zerstört gewissermaßen, als ob sich die Natur da in Form von Gewalt ihr Recht zurückholt. Sehen Sie das auch so?
Das ist, finde ich, eine etwas schwierige Frage, über die ich wahnsinnig viel nachgedacht habe, weil es irgendwie so ein bisschen... Also grundsätzlich glaube ich, dass der Mensch nur bis zu einem gewissen Maß Scheiße, entschuldigen Sie meine Wortwahl, fressen kann. So. Und ich glaube, dass es irgendwie bestimmte Umstände und bestimmte Situationen nur bis zu einem gewissen Maß ertragbar sind. Also sowas wie soziale Harmonie oder sozialer Frieden zum einen. Zum anderen finde ich, ich habe mich während des Schreibens und vor dem Schreiben recht viel mit Gewalt auseinandergesetzt und auch so unsichtbare Gewalt und auch mit Systemen, die mit dem Ausschluss drohen, falls man nicht daran teilnimmt. Ich kann bis zum gewissen Punkt Menschen schieben. Und vor diesem Hintergrund fand ich das wichtig und richtig. Aber es war eine Frage, die uns alle sehr beschäftigt hat.
Ja, also man kann es einfach sehr gut nachvollziehen, dass irgendwann die Frage ist, bis zu welchem Grad man noch gehen will und wie das aushaltbar wird. Und wenn man eben keine Worte und nichts hat, wo man seine Wut auch kanalisieren kann, dann endet das möglicherweise in so einer Situation. Also die Zeitungen sind ja auch immer wieder voll davon, von solchen Ereignissen. Eine Szene gibt es ja, die unterbricht den Film so ein wenig, also wo tanzende Menschen und singende Menschen sich um die Statue von Bill Clinton im Zentrum Pristinas versammeln. Warum unterbricht diese Szene die Familienerzählung? Also klar, es ist geschichtlich bedingt. Also seit 2009 gibt es ja diesen Bill Clinton Boulevard.
Ja, das ist tatsächlich eine Unterbrechung, auch wenn ich das nie als solche empfunden habe. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, nicht, dass ich das da viel anders mache, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir auch medial eigentlich, ich bin ein Nachrichtenjunkie eigentlich, medial viel zu oder oft sehr wenig historischen Kontext in Betracht ziehen. Der Hintergrund ist folgender: Bill Clinton war Präsident der USA, als die NATO eingegriffen hat, also 99 mit Schröder noch. Und die Leute, die 10 Jahre übelste Diktatur hinter sich hatten und Krieg dann, waren einfach unfassbar dankbar. Also es gibt Aufnahmen, wie die NATO-Soldaten begrüßt worden sind. Das ist rührend und so. Und vor diesem Hintergrund hat man quasi die Hauptstraße in Pristina, Bill Clinton tatsächlich genannt, und eine etwas ungünstig geratene Statue von ihm hingestellt. Und er ist tatsächlich da hingekommen. Und hat das lange überlegt, ob ich das einbringen soll, hat dann quasi die Feier unterbrochen und sich entschuldigt und meinte, er müsse das machen, sonst glaubt ihm seine Frau nicht, und macht quasi ein Selfie von sich und von der Statue. Genau. Und diese Statue ist tatsächlich neben einer Straße, an der sich sogenannte Tagelöhner hinstellen. Also ein sogenannter Arbeiterstrich sozusagen. Und als ich dann zur Recherche nach Pristina geflogen bin und ich das gesehen habe, ist das mehr oder weniger automatisch passiert. Also beim Schreiben irgendwie so. Und ich fand es irgendwie gut und ich finde es auch richtig. Und ich finde es, also es geht schon sehr um Klasse und sehr um soziale Abgrenzung. Und das ist auch ein Teil davon. Also man muss sich vorstellen, in Deutschland gibt es so Dinge wie zum Glück Arbeiterschutz. Es gibt irgendwie auch Produkte, die, bevor sie auf den Markt kommen, mehr oder weniger getestet werden. Das gibt es im Kosovo alles nicht. Mhm. Und das ist so eine Form vom Kapitalismus, die im Grunde genommen menschenverachtend ist. Also zum Beispiel, es gibt da eine gated community und ich gehe da und spreche mit den Leuten, die da für die Sicherheit zuständig sind und frage sie irgendwann, wo sie denn auf die Toilette gehen. Und es stellt sich raus, es gibt keine. Und der Produktionsleiter, und das muss ich sagen, fand ich noch viel schlimmer. Ich erzähle das quasi dem Team und dann sagt er, vielleicht haben sie gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht haben sie es einfach vergessen. Hm. Und die Tatsache, dass man da wirklich viele, viele Millionen mit diesen Gated Communities macht und einfach eine Toilette, die vielleicht 1.000 Euro gekostet hätte, das, finde ich, gehört irgendwie auch zu dieser wirklich sehr, sehr ungebremsten Form von sehr freier Marktwirtschaft.
Also am Sonntag hat der Film ja Premiere auf dem Sundance Festival. Sie haben bis fast zuletzt noch dran geschnitten und gearbeitet. Was erhoffen Sie sich? Also was sollen die Zuschauer mitnehmen?
Das ist so ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, die letzten 6 Jahre sind so durchgeknallt. Also ich hoffe nur, dass ich älter werde und es mir vielleicht deswegen so vorkommt, als würden wir auf einem sehr direkten Wege in sehr ungute Richtungen gehen. Ich würde, also keine Ahnung, ich freue mich sehr, dass ich da laufe. Das auf jeden Fall, vor allem für solche Filme sind Festivals wahnsinnig wichtig. Es wäre schon viel geholfen, wenn man ein bisschen über seine eigenen Nachbarn und sich selber nachdenkt. Einfach, dass man sich, also ich glaube, woran wir sehr kranken, ist Empathie. Und ich hoffe, dass der Film ein bisschen was dazu beiträgt.
Der Film Shame and Money, der deutsche Beitrag beim Sundance Festival. Und das war Regisseur Visa Morina. Ich bedanke mich und viel Erfolg für Sie.
Vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Der französische Videospielkonzern Ubisoft kommt aus der Krise nicht heraus. Nach eigenen Angaben rechnet er für das laufende Geschäftsjahr mit Einbußen im dreistelligen Millionenbereich. Das Unternehmen sagte 6 geplante Spiele ab, darunter die Neuauflage von Prince of Persia: Sands of Time. Für andere wurde die Veröffentlichung verschoben. Ubisoft begründete das mit einem Konzernumbau. In den vergangenen Jahren wurden weltweit 3.000 Stellen abgebaut und Studios geschlossen. So sollten 300 Millionen Euro eingespart werden. Außerdem sollen die Fixkosten nun um weitere 200 Millionen gesenkt werden. Ubisoft ist einer der größten Videospielkonzerne Europas. Zuletzt war er wegen Managementfehlern und schlechter Verkaufszahlen unter Druck geraten. Auch der Aktienkurs ist massiv eingebrochen. Der Ernst-von-Siemens-Musikpreis wird gelegentlich als Nobelpreis der Musik bezeichnet. Er ist mit 250.000 Euro dotiert und ehrt das Lebenswerk von Komponisten, Interpreten oder Musikwissenschaftlern. In diesem Jahr geht er an den Dirigenten, Gambenvirtuosen und Musikforscher Jordi Savall aus Spanien. Laut Jury hat er sich seit den späten 1960er Jahren unermüdlich für die alte Musik eingesetzt. Seine Konzerte und Studioaufnahmen hätten Referenzcharakter. Als Lehrer und Ensembleleiter prägte er demnach Musikerinnen und Musiker über Generationen hinweg. Mit seiner Musik zu dem Historienfilm »Die siebte Seite« wurde er 1991 einem Millionenpublikum bekannt. Savall äußerte sich im Deutschlandfunk Kultur zu seiner Auszeichnung.
Ich war überrascht, erstens, und ich finde große Ehre. Aber ich finde auch, das ist ein wichtiger Moment, diese Unterstützung, weil ich kämpfe seit vielen Jahren für die Anerkennung von der Interpretation mit Originalinstrumenten und mit dem auch Versuchen, dass die Komponisten von Mittelalter, von Renaissance, von Barock und das Originalklang anbieten. Und das ist heute noch sehr wichtig, dass ich diesen Preis bekomme, damit ich das noch betonen könnte.
Der Ernst von Siemens Musikpreisträger Jordi Savall. Das Sundance Film Festival zeigt Produktionen jenseits des Hollywood Mainstreams. In der Kleinstadt Park City im US-Bundesstaat Utah beginnt heute die 42. Ausgabe. Es wird das letzte Festival an seinem langjährigen Veranstaltungsort sein und das erste Mal ohne seinen Gründer Robert Redford. Carsten Kühntop.
Am Freitag findet eine Benefizgala statt zur Erinnerung an Robert Redford, der im vergangenen September verstarb. Das Sundance Film Festival war vor allem sein Kind. 1978 fand es zum ersten Mal statt. 1981 kam es von Salt Lake City nach Park City. Und jetzt steht der nächste Umbruch bevor. Das Sundance zieht im kommenden Jahr nach Boulder um, einer Universitätsstadt in Colorado. Der wichtigste Grund, das Festival ist für Park City schlicht zu groß geworden.
Künstlerisch sind die Werke von Adolf Hitler nicht bedeutend. Da sind sich Experten einig. Trotzdem erzielen sie bei Versteigerungen oft hohe Summen. Nicht so bei einem englischen Auktionshaus, das gestern zwei Aquarelle versteigerte, die dem deutschen Diktator zugeschrieben werden. Die französische Zeitung Le Figaro berichtet, dass sie für 2.300 und 2.600 Pfund unter den Hammer kamen und damit hinter den Erwartungen zurückblieben. Die beiden Aquarelle sollen von dem jungen Adolf Hitler 1909 und 1910 gemalt worden sein. Zuvor war er an der Kunsthochschule abgelehnt worden und verdiente sein Geld als Kunstmaler. Dem Auktionshaus zufolge verfügen die beiden Werke über ein Echtheitszertifikat. Unter Berufung auf Experten schreibt Le Figaro, dass Hitlers Werke schwer zu authentifizieren seien. Das liege an ihrer Mittelmäßigkeit und daran, dass es keine Verzeichnisse gebe. Bis zu 3000 Zeichnungen, Aquarelle und Ölgemälde von ihm soll es geben. Dazu kommen zahllose Fälschungen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Abenteuer einer lesbischen Weltraumprinzessin kommen heute ins Kino. Der Streifen soll das Zeug zum Kultfilm haben, munkelt man. Wir werden das gleich überprüfen. Die NASA fährt ja bald wieder in Richtung Mond. Da können natürlich nicht alle dabei sein, nicht mal Katy Perry. Wer trotzdem ins Weltall will, der kann dafür einfach ins Kino gehen. Heute startet der Film in den deutschen Kinos Lesbian Space Princess. In diesem Zeichentrick-Musical geht's um genau das, was der Titel besagt, nämlich eine lesbische Weltraumprinzessin.
Ich habe gedacht, eine Weltraumprinzessin zu daten wäre irgendwie geiler. Nein, bitte nicht! Wo bin ich?
Wir sind die Straight White Malians.
Wer?
Willst du uns verarschen?
Hörte die lesbische Person!
Syra, du musst mir helfen.
Ich muss unbedingt Kiki retten.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Unsere Kritikerin Karin Miesenberger hat Lesbian Space Princess gesehen und sich auch die Social-Media-Reaktionen auf diesen Film angeschaut. Hallo und willkommen.
Hi, danke.
Also was ist die Story von Lesbian Space Princess?
Es geht um genau das, was der Titel verspricht. Eine lesbische Weltraumprinzessin, die heißt Syra und lebt auf dem Planeten Klitopolis. Und sie ist depressiv und hat aber eine Freundin, die heißt Kiki und ist super cool. Aber Kiki verlässt sie dann leider. Und kurz nachdem die beiden sich trennen, wird Kiki von den sogenannten Straight White Malians gefangen genommen. Syra ist dann so, scheiße, was mache ich? Und macht sich auf den Weg los, um ihre Ex zu befreien. Und das Ganze ist ein Zeichentrick-Abenteuer-Musical durchs Weltall. Also man kann es vergleichen mit Futurama oder Adventure Time oder auch She-Ra für Erwachsene. Und der Film stellt Lesben ins Zentrum, vor allem Lesben of Color, und fällt rein in eine Zeit, in der feministische Trickfilme extrem erfolgreich sind, wie zum Beispiel K-Pop Demon Hunters, der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Aber auch in eine Zeit, in der Sexismus, Frauenhass und Queerfeindlichkeit ansteigen. Und das wiederum wird auch im Film adressiert, aber es ist super funny dabei, also sehr unterhaltsam und lustig.
Mhm. Damit wir eine Vorstellung bekommen, wie ist das dann im Film?
In dem Film wird sich beispielsweise über Pickup-Seminare lustig gemacht. Das klingt dann so.
Wer von euch will eine heiße Braut kennenlernen?
Ich!
Und wer von euch, weiß nicht wie das geht, hat heute aber vor, mit einem Mädel an der Hand aus diesem Seminar rauszumarschieren?
Gut. Ja!
Super, dann spitzt mal eure Ohren, Jungs. Ihr müsst so tun, als ob ihr ihnen zuhören würdet. Dann unterbrecht ihr sie und sprecht lauter. Genau darauf stehen die Mädels. Wir dürfen sie auf keinen Fall wieder zu Wort kommen lassen. Und alle,
wir dürfen sie auf keinen Fall wieder zu Wort kommen lassen.
Ja, das sind diese drei Straight White Malians, die sich fortbilden wollen. Die sind auf diesen Planeten gekommen, weil sie ihren Chick-Magnet reparieren möchten. Mit diesem Magneten wollen sie Frauen anziehen, das funktioniert aber nicht. Und über diese drei Personen und generell Männerbünde wird sich in dem Film halt total stark lustig gemacht, was aber total unterhaltsam ist. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber sowohl die Straight White Malians als auch die Protagonistin erleben eine persönliche Entwicklung.
Das Ganze hat natürlich starke Zeitbezüge und ist auch polarisierend. Dementsprechend dürften die Reaktionen bei Social Media sein, oder?
Genau, also Lesben nehmen ihn größtenteils sehr gut auf. Also ich habe auf TikTok geguckt und da sagte eine Person Folgendes.
It's not a film to watch for a unique plot. This is a movie to watch for the vibes, the bright colors, the knowledge that you're watching a movie called Lesbian Space Princess, listening to gay jokes that you've heard 1,000 times, but they're written by lesbians and this is a cartoon. I think that brand of silliness will be enough to just have people enjoy the movie for what it is.
Also, dass es kein Film ist, den man für den einzigartigen Plot guckt, sondern für die Vibes, die bunten Farben, das Wissen, dass man einen Film guckt, der Lesbian Space Princess heißt und auch um die Gay-Jokes zu hören, die man eh schon 1,000 Mal gehört hat, aber dieses Mal von Lesben geschrieben und weil es ein Cartoon ist. Also, die Unterhaltsamkeit wird halt irgendwie gefeiert. Vereinzelt habe ich gesehen, dass es Kritik gibt an der Gleichsetzung von Genitalien mit Geschlecht, die es auch in dem Film gibt, weil das eben Binarität zeigt. Und auch, es gibt einen Charakter, das ist eine schwarze Drag Queen und an deren Darstellung gibt es auch Kritik, weil sie klischeehaft sei. Die Schauspielerin Gemma Chua Tran spielt eine Rolle und die sagte, wie wichtig sie es finde, dass man in dem Film sieht, dass asiatische Charaktere einfach nur ihr Leben leben, ohne dass sie irgendeine Form von Leid haben. Ich habe ganz vereinzelt auch Kritik von Incels gesehen, aber das ist ja vorhersehbar bei dem Sujet des Films und die greift der Film ja auch an, aber da ist jetzt ein riesengroßer Shitstorm ausgeblieben, also gab jetzt nicht irgendwie riesengroße Reaktionen.
Inwiefern würdest du sagen, trifft der Film den Zeitgeist, außer sich jetzt, sagen wir mal, nur drüber lustig zu machen?
Lesbisch sein hat ja momentan eine größere Sichtbarkeit als noch vor ein paar Jahren. Also das sieht man zum Beispiel an dem Sapphic-Pop-Trend rund um Chapel Roan. Aber es ist auch ein rückläufiges, konservatives Frauengeschlechterbild sehr präsent, Stichwort Tradwives. Und leichtes queeres Entertainment ist in Zeiten von diesen Bedrohungen und Donald Trump, muss ich dran denken, und irgendwie generell Anstieg von Konservatismus und Rechtsruck, ja, sehr wichtig. Und das hat auch die Filmemacherin Lila Vargés bei der Berlinale gesagt, wo der Film den Teddy Award letztes Jahr gewann.
I feel like we're in quite a tough time in the world at the moment and we want everybody to have fun. It's an escapism from reality.
Genau, sie sagt, wir sind in harten Zeiten momentan in der Welt und wir wollen, dass alle Spaß haben. Es ist Eskapismus und deshalb auch Science Fiction. Und es gibt auch andere Kulturproduktionen, wie zum Beispiel Bücher von Casey McQuiston, die auch diesen Eskapismus sehr feiern.
Mhm. Also was ja ein bisschen seltsam anmutet, ist, dass der Film ab 16 ist. Also freiwillige Selbstkontrolle 16, das wird auch vom Verleih kritisiert. Da steht dann tatsächlich also freigegeben, allerdings ab 16 finden die Sittenwächterinnen der FSK aus Gründen, die geheimnisvoll sind, wie der unendliche Weltraum. Auch da wird also das aufs Korn genommen. Was denkst du über diese Altersbeschränkung?
Ja, ich bin darüber gestolpert, weil der Verleih das halt so ausgedrückt hat. Und ich habe dann auch geguckt, weil es hat mich natürlich interessiert. Und die FSK hat angegeben bei diesem Film als Gründe dafür Gewalt, Sexualität, Verletzung. Mir sind im Film aufgefallen Sexszenen, Schimpfwörter, Gewalt. Aber ich musste halt auch direkt gucken, was sind denn Filme, die für eine andere Altersgruppe freigegeben werden. Und da gibt es zwei Beispiele. Einmal Gegen die Wand von Fatih Akin. Das ist FSK 12. Das hat aber allein im Trailer super verstörende Szenen, also expliziten Sex, Beschimpfungen, auch misogyne Beschimpfungen. Und der ist ab 12. Und zum Beispiel Fuck You Goethe 3, der ist auch FSK 12 und der hat und beispielsweise eine Vergewaltigungsszene. Also ich bin jetzt keine Pädagogin oder so, würde mich jetzt auch nicht darüber moralisieren, aber ich habe anhand dessen, was ich sonst so an Einschätzungen gesehen habe, verstehen können, dass der Verleih das kritisiert. Das hat halt so ein Geschmäckle von, die Kinder sollen keine Filme mit Lesben sehen.
Ja, ich vermute mal, dass es auch niedrigschwellig wegen dem Zeichentrick sozusagen eingeordnet wird, aber das ist jetzt Spekulation. Würdest du sagen, guter Film, Empfehlung?
Ja, absolut. Also ich war krank, als ich mir den angeguckt habe und ich konnte mir den angucken und es war einfach nur easy, ich musste lachen, es ist richtig unterhaltsam. 1,5 Stunden fand ich auch gut, weil irgendwie sehr viele Filme momentan produziert werden, die 3 Stunden gehen. Und vor allem fand ich daran sehr gelungen, dass Lesbischsein halt oft fetischisiert wird und dieser Film tut es halt gar nicht, obwohl es, ja okay, es ist ein Weltraumsetting, trotzdem ist der authentisch und super lustig. Und ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, den im Kino zu gucken, weil Sound und Bild ist sehr, sehr gut und ich war ein bisschen traurig darüber, den zu Hause im Bett zu gucken.
Kino, würde ich sagen, ist sowieso immer das Beste, wenn man es dann eben kann und nicht gerade krank ist. Das Zeichentrick-Musical Lesbian Space Princess, ab heute im Kino, vorgestellt und besprochen von Karin Miesenberger. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Markus Richter hat ja einen Rush auf Spiele immer schon eigentlich. Deswegen geht es jetzt hier wieder mal um unsere Rubrik Vorgespielt und ja, ein paar einleitende Worte. Wenn eine Zombie-Seuche ausbricht, dann sorgt das im Videospielbereich entweder für blutige Splatter-Aktionen oder gruselige Horrorabenteuer oder eben eine Mischung aus beiden. Eine Management-Simulation eines Kontrollpunktes für Überlebende. Das hat es bisher so noch nicht gegeben und Quarantine oder Quarantine Zone, The Last Checkpoint, ist eben genau so ein Spiel. Markus Richter, den ich eben schon erwähnt habe, hat es ausprobiert. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Also jetzt bin ich wirklich neugierig, wie man dieses Zombie-Kontroll-Checkpoint-Spiel spielt.
Man spielt es erstmal aus der Ego-Perspektive, also man sieht sozusagen, man läuft selbst durch ein räumlich sehr eng begrenztes Lager in so einer komplett zerstörten, namenlosen Stadt, in der Zombie-Apokalypse eben, und es darf, dieses Lager ist dann dafür gedacht, Überlebende zu sammeln und zu evakuieren.
Sleep well, Grunt. It's your first day, so I'll go easy on you. Our job's to make damn sure the plague doesn't crawl into the camp. Get yourself to the checkpoint. We'll start with the basics.
Man selber ist also Teil hier irgendwie einer Armee, man ist für das Management im Lager verantwortlich, muss Ressourcen zuweisen und die Infrastruktur upgraden, vor allem aber eben die Einlasskontrolle durchführen.
Please. I'm just tired, not sick.
Da tritt dann halt jemand so durchs Tor und sagt hier, ne, ich bin nur müde, ich bin gar nicht krank. Aber das muss man halt eben untersuchen und das kann man auf unterschiedlichste Arten machen. Man muss auf Bissspuren testen, auf erhöhte Temperatur, auf Reflexe. Und da gibt es natürlich sozusagen Untersuchungswerkzeuge, also nur ein Thermometer, so ein Reflexhammer. Und später kommen noch Sachen wie ein Stethoskop oder ein tragbarer Röntgenscanner dazu. Und diese Symptome, die man dabei rausfindet, so zusammentragen muss, die sind unterteilt in keine Gefahr, weiß man nicht genau und das ist sehr sicher ein infizierter Mensch, der zum Zombie wird. Und am Beispiel der Temperatur zum Beispiel, ne, also bis 37 Grad alles safe, bis 41 Grad weiß man nicht so genau, ab 41 Grad hier steht ein werdender Zombie vor mir. Und entsprechend werden die Leute dann eingeteilt, ne, entweder ab ins Lager zur Evakuierung, wo sie dann überleben, oder in so eine Quarantänestation, da kann man am nächsten Tag nochmal gucken, oder sie werden zur Liquidation geschickt.
Boah, das weckt schreckliche Erinnerungen, Liquidation, dieses Wort, also heißt es, sie werden eingeschläfert, so wie ein Tier, was krank ist, oder sind es eben doch noch Menschen, die nicht in Zombies verwandelt sind?
Das ist tatsächlich sozusagen diese Stelle, die mich wirklich, und das ist relativ am Anfang des Spiels, erschreckt hat. Das sind in dem Moment, wo man untersucht, noch ganz normale Menschen, und wenn man sie dann halt wegschickt zur Liquidation, in Anführungszeichen, sagen sie sowas wie:
Is this another checkpoint?
Also fragen, geht es jetzt irgendwie woanders hin? Und dann werden sie erschossen. Und das ist halt wirklich ganz am Anfang des Spiels ein sehr starker Moment. Der feiert das nicht oder verherrlicht das nicht, sondern der sehr eindrücklich und unnachgiebig in diese düstere und trostlose Welt einführt. Und es gibt keine andere Lösung. Also als die sozusagen, also für diese Krankheit. Das sagt das Spiel am Anfang. Wer infiziert ist, wird unweigerlich zum Zombies und muss deswegen sterben. Sonst ist das ganze Lager und damit alle anderen Menschen in Gefahr.
Your choice may have consequences for the whole camp. If you let the wrong one in, pretty face, pleading eyes, it'll come back to bite more than just you in the ass.
Man soll sich also nicht durch ein schönes Gesicht oder ein Flehen in den Augen überzeugen lassen, wird man gewarnt, sonst ist das ganze Lager in Gefahr. Und das passiert auch, ne? Also lässt man aus Versehen jemanden durch, weil man Mitleid hat, dann werden Menschen getötet und die Person stirbt trotzdem. Das heißt, die Spielwelt zeigt sich hier als recht erbarmungslos.
Mhm. Ehrlich gesagt, grausam. Ist das jetzt, naja, als Schockeffekt so gedacht oder versteckt sich da eine tiefere Message dahinter?
Also wenn man jetzt nur das Spiel selber ausschaut, ohne jeden Kontext erstmal, dann kann man da drin eigentlich nur eine Nachricht oder eine Allegorie, ne? Eine Welt, in der Ressourcen knapp sind, die nach kapitalistischen Prinzipien der Güterversorgung funktioniert, die wäre sehr wahrscheinlich in einem Was-wäre-wenn-Szenario genauso aus, wie sie hier dargestellt wird. Man wird am Ende des Tages auch immer in Geld ausgezahlt, was man dann wieder reinvestieren kann. Und das legt dann natürlich schnell die Interpretation nahe, warum zum Beispiel diese Infizierten, warum die so grausam umgebracht werden, weil das ist wahrscheinlich am billigsten, als sich da eine humane Lösung in Anführungszeichen auszusuchen. Wenn man das Spiel spielt, kann man quasi auch erleben, wie man abstumpft, ne, vom ersten Schrecken, also den ich dann selber auch so gefühlt habe bei der ersten Liquidation. Ich nehme dieses Wort, weil das Spiel es benutzt. Das ist eine Ermordung, das muss man ganz klar sagen. Wird das dann irgendwann sozusagen so zum nervigen Job? Da kommt man wieder die Neuen, man muss die immer wieder besuchen, man muss ganz aufmerksam sein. Und wie tödlich Bürokratie sein kann und wie schnell man sozusagen da wahrscheinlich abstumpft, das zeigt das Spiel und das ist sozusagen die Botschaft, die man sehen kann, wenn man nur das Spiel sieht.
Das hört sich auch wirklich an wie so eine latente Kapitalismuskritik. Also würdest du sagen, darum geht's oder geht's auch eben darum, generell zu zeigen, der Mensch ist grausam?
Naja, es findet sich tatsächlich in dem Spiel gar kein Hinweis auf eine empfohlene Interpretation. Also um vielleicht ein bisschen Kontext zu liefern, in der öffentlichen Kommunikation wird das Spiel in die Nähe des Klassikers Papers, Please gerückt. Das ist ein Grenzkontrollsimulator in einer Diktatur aus dem Jahre 2013. Da war die Interpretation ganz klar angelegt. Die Protagonistin selbst war auch vom System unterdrückt und hatte quasi nur die Wahl zu verhungern oder andere in den Tod zu schicken. Und das ist hier aber nicht so eindeutig. Als namenloser Protagonist kann einem in dieser Spielwelt nichts passieren. Gleichzeitig ist das Spiel in der Darstellung erbarmungslos. Aber mit diesem in die Nähe rücken wird quasi nahegelegt, dass da vielleicht ein politischer Kommentar drin ist. Für mich ist es das tatsächlich. Um Parallelen zu ziehen, muss man nicht weit gehen, was an den europäischen Grenzen gerade passiert, wo immer wieder Menschen aufgrund von scheinbar sehr klaren, aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich willkürlich ausgewählten Kriterien in den sicheren Tod geschickt werden. Diese Mentalität kann man hier in dem Spiel auf die Spitze getrieben sehen. Gleichzeitig, es gibt keine Vorgabe. Wenn man will, kann man das Spiel auch so spielen, dass man quasi seine Allmachtsfantasien gegenüber den eitrend Entflüchteten, nichts anderes sind das ja, auslebt. Solange man im Rahmen dieser Bürokratie bleibt, passiert einem dann in der Spielwelt nichts. Man sagt also, das Kunstwerk wirkt für sich selbst und die Reflexion muss dann aber auch jeder selber mitbringen.
Also ambivalent, aber auch empfehlenswert.
Ich finde das ein starkes Spiel und ich finde es beeindruckend, auch wenn das Spiel, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, technisch so ein bisschen wackelig ist. Ich habe ab und zu mit seltsamen Fehlern gekämpft. Und das sage ich hier nur, wenn es wirklich sozusagen das Erlebnis auch so ein bisschen beeinflusst. Es ist auch sehr repetitiv. Man könnte das wieder als Teil der Aussage sehen, aber vielleicht wäre das ein bisschen besser und spannender gegangen. Es ist nicht für jedermann, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant und schon einen Blick wert, gerade auch im Hinblick auf die oft gestellte, also auf die immer noch oft gestellte Fragen: Können Spiele auch etwas vermitteln? Können sie Kultur, können sie Kunst sein? Ich würde in dem Fall sagen, ganz eindeutig ja.
Also, und falls Sie sich da selber von überzeugen wollen, einen Blick drauf werfen wollen, Quarantine Zone, The Last Check, das Spiel ist für Windows PC erschienen, kostet etwa 20 Euro und ist auch im Rahmen des Games Pass Abos erhältlich. Vorgestellt hat uns das und kritisiert und besprochen Markus Richter. Herzlichen Dank.
Sehr gern.